zu uns reden zu lassen, was der Herr durch Jakobus zu uns zu sagen hat. Und ich schlage vor, dass wir Kapitel 1 des Briefes des Jakobus miteinander zunächst mal lesen. Jakobus 1, Vers 1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallt, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifelnde gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Er ist ein wankelmütiger Mann, unstet in allen seinen Wegen. Der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Erniedrigung, denn wie des Grases Blume wird er vergehen. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen, und seine Blume ist abgefallen und die Zierde seines Ansehens ist verdorben. So wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die er denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, vom Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch der Schatten eines Wechsels. Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Daher, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und alles Überfließen von Schlechtigkeit und nehmt mit Sanftmut das eingepflanzte Wort auf, das eure Seelen zu erretten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wir aber in das vollkommene Gesetz, das der Freiheit, nah hineinschaut und darin bleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der ist glückselig, der wird glückselig sein in seinem Tun. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist nichtig. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser: Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen, sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Dieser Brief ist ein überaus praktischer Brief. Es geht um die Praxis des Lebens von der Gläubigen. Aber auch werden Ungläubige in diesem Brief angesprochen. Denn Jakobus schreibt an die 12 Stämme. Und wir werden, so Gott will, sehen, dass er auch Ungläubigen anspricht. Alle, die sich zum Gottesvolk bekennen. Der Brief des Jakobus ist ein einzigartiger Brief. Das sind natürlich alle Briefe des Neuen Testamentes, aber Jakobus doch wohl sehr speziell. Ich habe schon erwähnt, dass diesen Brief geschrieben worden ist an die 12 Stämmen in der Zerstreuung. Und damit ist er einzigartig. Denn alle Briefe, die wir im Neuen Testament haben, werden geschrieben an Christen. An die, die sich zu Christus bekennen und als persönliche Gläubigen ihm sich unterwerfen. Die zur Gemeinde, zur Versammlung des lebendigen Gottes gehören. Er nimmt diesen Brief eine Stelle so im Neuen Testament ein, so wie zum Beispiel Jona im Alten Testament. Der Propheten Jona ist auch so ein einzigartiger Prophet zwischen den anderen Propheten. Denn alle Propheten, die haben gesprochen zum Volk Israel. Und Jona wurde gesandt zu den Heiden. Also, man sieht, dass Gott es so bestimmt hat, dass im Neuen Testament doch ein Brief so einen speziellen Platz bekommt, so wie dieser von Jakobus. Denn dieser Brief beschreibt eine Übergangszeit, eine Zeit, worin etwas vom Alten noch von Gott geduldet wird, obwohl das Neue schon eingeführt worden ist. Wir werden sehen, dass die Gläubigen hier noch zusammenkommen in Synagogen, zum Beispiel in Kapitel 2. Es ist noch eine Situation, dass Gott noch duldet, dass jüdische Gewohnheiten von den Christen getan werden, ausgeübt werden, gehandhabt werden. Diese Übergangszeit ist auch eine Endzeit. Die Endzeit von das jüdische System. Denn im Jahr 70 wird der Tempel in Jerusalem und Jerusalem völlig zerstört. Und ist damit Gottes Beziehung zu seinem Volk vorbei. Wie gesagt, Gott duldet diese Situation noch. Es werden hier Christen angeschrieben, die in ihrem Herzen und ihrem Benehmen noch Juden sind. Die also noch festhielten an die äußeren Sachen des Judentums. Etwas, was Gott noch duldete. Und ich denke, dass wir jetzt in einer Zeit leben, und deshalb ist dieser Brief so überaus aktuell, die auch eine Übergangszeit ist und auch eine Endzeit. Denn was nehmen wir wahr, was sehen wir? Dass es jetzt messianische Juden gibt. Juden, die sich zum Christentum bekennen, aber sagen, wir sind Juden. Was sehen wir auch im Christentum im Ganzen, dass immer mehr äußere Sachen hineingeführt werden. Das Judentum ist alles äußerlich. Das Christentum ist alles geistlich. Aber hier, gerade in dieser Zeit, wird immer mehr eine Art von Religion gemacht, wo man als Christen es wieder zu tun hat mit Musik, mit bestimmten Kruzifixen, mit aller Art äußere Sachen, Kerze oder was auch immer. In der römischen Kirche ist natürlich ganz sehr viel, aber in der evangelischen Welt kommt das auch immer mehr. Man will wieder etwas haben, was man fassen kann, was man sehen kann, was man riechen kann. Und das bedeutet, dass wir wieder in einer Endzeit leben. Und so wie Gott das Judentum gerichtet hat im Jahre 70, wird er auch das Christentum richten. Und wir stehen auf der Schwelle dieser Übergangszeit. Und in solch einer Zeit ist es überaus wichtig, dass wir wissen, wie wir als Christen zu leben haben, was Gott von uns erwartet. Und wir können deshalb von diesem Brief sehr, sehr viel lernen, obwohl wir immer dabei bedenken müssen, dass Jakobus den Juden anschreibt, dass er schreibt zu die, die aus dem Judentum, zu dem Judentum gehören, aber, so wie Kapitel 2 im ersten Vers das steht, die glauben an den Herrn Jesus, der Herr der Herrlichkeit. Also wir werden in diesem Brief Gegensätze sehen zum Christentum und wir werden viel sehen, was uns hilft, in einer Endzeit wirklich zur Ehre Gottes zu leben. Dieser Brief von Jakobus, die steht hinter dem Brief an die Hebräer. Ja, natürlich, die Reihenfolge ist nicht inspiriert, aber ich denke, dass es einen sehr guten Platz ist, die diesen Brief bekommen hat. In den Briefen von Römer bis Hebräer, 14 Briefe, worin Paulus schreibt über was das Volk Gottes ist in Verbindung mit einem verherrlichten Christus. Das brauchen wir zunächst, um zu wissen, wie wir diesen Brief von Jakobus, die so einen überaus praktischen Brief ist, in der Praxis zu bringen. Viele junge Leute sagen, aber auch ältere, worauf kommt es an? Praktisches Christentum. Darum geht's. Aber wie kann man etwas in der Praxis umsetzen, wenn man es nicht gelernt hat? Wenn man nicht Unterricht bekommen hat? Eigentlich ist es so, dass wir diesen Brief des Jakobus nur gut in der Praxis anwenden können, wenn wir die Lehre des Apostels Paulus zu uns genommen haben. Jedenfalls etwas davon verstehen. Das heißt, dass wir als Christen in Verbindung stehen mit einem himmlischen Herrn, der im Himmel ist und wir auch Himmelbürger sind. Und von daraus wird uns jetzt dann diese Handreichung gemacht, wie wir das in der Praxis umsetzen können. Jakobus nennt sich Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus. So stellt er sich auf. Jakobus hatte eine vornehme Stellung in der Gemeinde in Jerusalem. Wir können darüber lesen in Apostelgeschichte 15 zum Beispiel, aber auch in Kapitel 21 von Apostelgeschichte können wir das lesen, wie Paulus da kommt und Jakobus besucht. Jakobus war ein Bruder des Herrn Jesus Christus, ein leiblicher Bruder. Das können wir lesen in Galater 1, Vers 19. Der anfänglich nicht an den Herrn Jesus geglaubt hat, das lesen wir in Johannes 7, seine Brüder glaubten nicht an ihn. Aber wir können uns vorstellen, dass Jakobus, nachdem der Herr Jesus auferstanden ist, an ihm glaubte. Und von diesem Moment an ist Jakobus sich bewusst, Jesus Christus ist mein Herr, des Herrn Jesus Christus. Ein Knecht Gottes war er als frommer Jude immer. Aber dass er das auch geworden ist vom Herrn Jesus Christus, das hat damit zu tun, dass er ihm ab dem Moment, dass er an ihm glaubte, als sein Herr anerkannte. Und damit sehen wir, dass Jakobus nichts er besieht ihn nicht als ein Freund von der Straße, als ein Kamerad. So wie wir heute über Jesus reden hören. Jesus, ohne dass man ihn Herr nennt. Und ich bevorzuge es jedenfalls, ihn Herr zu nennen, denn das ist er. Nicht gezwungen, aber aus Liebe, weil er seine Liebe so gezeigt hat, um für meine Sünden zu sterben am Kreuz vom Golgatha unter das Gericht Gottes. Und so hat Jakobus es auch empfunden. Es ist sein Herr jetzt, sein leiblicher Bruder. Das heißt, sie hatten den gleichen Mutter. Aber er sagt, er ist mein Herr. Und er schreibt, wie gesagt, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, und gibt ihnen seinen Gruß. Und dann sofort fängt er an, das Leben des Glaubens zu beschreiben. Warum geht es in das Leben des Glaubens? Darum, es geht, so wie er sagt, das geht um Versuchung. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallt, denn ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. So, ohne weitere Einführung, sagt er, haltet es für Freude, wenn ihr in vielerlei Versuchungen fallt. Wie ist das möglich? Ist das nicht unmöglich? Dass man sich freut in Versuchungen. Und auch wenn wir dann noch bedenken, was hier in Petrus steht, das können wir doch viel besser verstehen. In 1. Petrus 1, in Vers 6, worin ihr frohlockt, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen. Das scheint ein Widerspruch zu sein. Natürlich gibt es im Wort Gottes keine Widersprüche. Aber was ist das? Wie ist es dann möglich, dass Jakobus sagt, freut euch darüber? Und Petrus sagt, ihr seid betrübt, weil es ist wahr. Jakobus zeigt uns, dass es die Versuchungen gibt. und dass Gott mit Versuchungen einen Plan hat. Gott will mit Versuchungen uns zu sich ziehen. Das hat er vor mit Versuchungen. Und wenn wir Versuchungen so sehen, dann kann es letztendlich so sein, dass wir uns freuen über Versuchungen, obwohl die Versuchungen an sich uns betrüben. Wir jauchzen nicht darüber und wir sagen nicht, ach, was macht das aus? Wir sind nicht gleichgültig darunter. Nein, es geht darum, dass wir die Versuchungen sehen, wie Gott sie gemeint hat. Die Versuchung an sich, das ist traurig, macht uns traurig, oft. Das sagt Petrus, aber Jakobus sagt, achtet, haltet es für Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallt. Mancherlei. Es gibt so viele Versuchungen. Für jeder von uns verschieden oder vielleicht in unserem Leben auch mehrere Versuchungen. Und die so zu sehen, dass es Gottes Bemühungen um uns sind. Gott bemüht sich, er zeigt sein Interesse an uns in diese Versuchungen. Als ich mit einer Gruppe junger Leute darüber sprach und wir beteten danach, da dankte ein junger Bruder, 17, 18 Jahre, kommt aus einem Elternhaus. Seine Eltern sind geschieden, er wohnt bei seiner Mutter, sein Vater ist Muslime und er findet das schrecklich. Aber dann dankte er, dass Gott diese Versuchungen in seinem Leben so zugelassen hat, denn er spürte, das hat uns, meine Mutter und mich, näher zu Gott geführt. Dann freut er sich nicht über die Situation. Aber er freut sich darüber, dass es ihm näher zu Gott geführt hat. Und ich denke, dass wir alle ein wenig davon empfinden können, wenn wir Versuchungen haben. Und sagt Jakobus, es geht darum, um die Bewährung eures Glaubens. Es ist nicht schwer oder schwierig zu sagen, dass wir glauben, wenn alles uns gut geht, wenn wir alles haben, was wir brauchen, gesund sind, schön aussehen, was wir uns noch wünschen, ja, wir haben keine Wünsche mehr. Und dann zu sagen, wir glauben, das ist nicht so schwer. Aber es kommt darauf an, dass unser Glauben erprobt wird. Das Leben in der Welt ist ein Testzimmer des Glaubens. Wir sind da drin. Und was zeigt sich von uns, wenn wir Probleme bekommen, wenn es schwer wird, wenn wir Versuchungen haben, dann wird unser Glauben bewährt. Und dann geht es um Ausharren. Wenn plötzliche Probleme auftauchen, dann ist es manchmal möglich, dass wir sagen, na gut, der Herr wird uns weiterhelfen. Aber was macht Versuchungen so schwer? Die Dauer. Dass es so lange dauern kann. Dass man sich fragt, wann ist das Ende da? Saul zum Beispiel, er musste 7 Tage warten, aber er hatte die Geduld nicht und er harrte nicht aus. David war auch einmal so weit, dass er dachte, er hatte so lange Ausdauer, so lange hat er ausgeharrt. dass er floh für den Saul. Aber eines Tages sagte er, jetzt will ich doch noch in die Hände Sauls fallen. Und er geht zu den Philistern. Wer von uns kann sagen, dass wir immer ausgeharrt haben bis zum Ende in der Versuchung, die wir zu erleiden hatten? David wurde wieder auf den Weg des Glaubens geführt. Und zum Glück, der Herr wird das auch mit uns tun, wenn wir nicht ausgeharrt haben. Aber Gottes Absicht ist, dass wir diesen Ausharren bekommen. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Was bedeutet das? Ist es möglich, vollkommen zu sein? Nein, Gottes Wort sagt nicht, dass wir einen Moment bekommen in unserem Leben, eine Situation, dass wir nicht mehr sündigen, dass wir nicht mehr straucheln. Jakobus sagt es weiter, wir alle straucheln in vielen. Es geht darum, dass wir unseren Willen völlig dem Herrn übergeben. Dass wir sagen, Herr, du hast recht. Der Herr Jesus ist ja nicht das vollkommene und auch das schöne Vorbild. Als er da in Matthäus 11 die Vorwürfe macht an Chorazin, Bethsaida, Kapernaum, dass sie ihm nicht angenommen haben. Und wir wissen aus Jesaja 49, dass es, ja man kann es doch menschlich so sagen, dass es eine Enttäuschung für ihn war. Dass er sagt, vergeblich habe ich gearbeitet, vergeblich, das steht da so. Aber dann sagt er weiter in Matthäus 11, ja, Vater, denn so war es dein Wohlgefallen. Ja, Vater. Und ich denke, dass es das ist, was wir, dass ich lernen muss, zu sagen, ja, Vater. Wenn wir Probleme haben, wenn wir Versuchungen zu erdulden haben, dann ist das so gemeint von Gott, dass wir zu dem Moment kommen, dass wir sagen, ja, Vater. Wir wissen nicht immer, wie wir uns verhalten müssen. Und deshalb, sagt Jakobus weiter, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, dann erbitte er die von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft. Was ist Weisheit? Weisheit brauchen wir, um unseren Weg durch diese Welt zu gehen. Zu wissen, was wir wählen müssen, links oder rechts. Weisheit können wir nur bekommen von Gott. Und er sagt, er lädt ein. Er sagt, komm, bitte, sag es mir, frage es mir. Ich bin bereit zu geben. Mangelst du Weisheit? Bei mir ist die Weisheit. Wenn du fragst, gebe ich. Aber du sollst fragen in Glauben. Er bitte aber im Glauben. Ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifelnde gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. So einer bekommt nichts. Wenn Gott sagt, komm, ich gebe. Ohne Vorwürfe. Ohne, dass er sagt, ja, was fragst du jetzt? Ja, wenn wir einander etwas fragen, dann bekommen wir oft Vorwürfe. Oder jedenfalls ein bisschen, dass man sagt, ah, ich kann dir nicht helfen. Hilf dir selbst. Gott nicht. Wie beten wir? Wie oft beten wir? Warum beten wir? Wie steht es um unser Gebetsleben? Er lädt ein. Und er sagt, ich gebe es. Er verspricht es. Und ein Gott, der etwas verspricht, wird er es nicht tun. Aber wir müssen glauben. Wenn wir ihn fragen, aber dazu denken, aber der oder die kann mir doch besser helfen. Dass wir eigentlich nicht glauben, dass Gott es tut oder tun kann oder will. Aber dass wir schon eine Lösung suchen unter Menschen oder in uns selbst. Dass wir noch nicht unsere eigenen Möglichkeiten ausgeschöpft haben, dass wir sagen, ja doch gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, wenn ich es so oder so tue. Wenn wir diese Herzenshaltung zu Gott gehen, dann wird er uns nicht erhören. Ohne zu zweifeln. Ist eine klare Sache. Jakobus spricht sehr klar. Ist nicht schwer zu verstehen. Aber es geht darum, dass wir es tun, dass ich es tue. Wollen wir es? Wollen wir nur etwas hören über Jakobus? Oder wollen wir etwas hören über das Leben des Glaubens, das du und ich führen will? Worin wir einander ermutigen können. Aber dann müssen wir es auch tun. Und ich hoffe, dass ich ab jetzt Gott Weisheit bitten. Ihm bitten, gib mir Weisheit. Es mangelt mir an Weisheit. Ich glaube jedenfalls, dass niemand hier sagt, die Weisheit, die habe ich, brauche ich nicht von Gott zu fragen. Ob es nun um die Erziehung der Kinder geht, oder um eine Arbeitsstelle, oder um etwas, was wir kaufen wollen, wo wir hingehen möchten. Wir brauchen für unseren Weg hier auf Erden Weisheit. Und unser Glauben wird sich darin zeigen, wenn wir das Gott fragen, dass wir uns ihm zur Verfügung stellen, uns zu füllen mit seiner Weisheit. Und dann sagt er, Jakobus, der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit. Es scheint, als ob ihr ein ganz anderes Thema anfängt. Aber er sagt, der niedrige Bruder aber. Das heißt, es hat zu tun mit den vorhergehenden Versen. Und ich glaube, dass der niedrige Bruder der Bruder ist, der in bestimmte Versuchungen steht. Der wird versucht hier. Natürlich, es gibt noch andere Versuchungen. Krankheit, Behinderung, Tod eines Geliebten. Aber gering, niedrig zu sein, arm zu sein, nicht viel zu haben. Arme Geschwister, diese Geschwister, die nicht so reich sind, die sind einer Versuchung ausgesetzt, wobei man denken kann, hat Gott mich lieb? Warum habe ich so viel nicht, was andere wohl haben? Warum ich? Das sind Versuchungen, die uns gerade diese Versuchung von Gott gegeben werden, diese Versuchungen, damit wir uns wirklich auf ihn ausrichten. In Lukas 16 haben wir die Geschichte von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Lazarus bedeutet, Gott ist Hilfe. Und dieser arme Lazarus, der konnte seinen Namen wahr machen. Er hatte nichts, er hatte nur Gott. Der niedrige Bruder hat nichts oder fast nichts, aber er hat Gott. Und deshalb sagt Jakobus, der niedrige Bruder aber rühme sich seiner Hoheit. Wenn es hier arme Geschwister gibt, dann hat Jakobus jetzt ein Wort. Du darfst dich rühmen in deiner Hoheit. Was ist deine Hoheit? Das ist, dass du verbunden bist mit dem Herrn Jesus. Dass er dich seinen Bruder nennt. Ist das nicht groß? Ist das nicht hoch? Das ist wirklich sehr groß und sehr hoch. Aber schätzen wir das noch? Oder sind wir so in dieser Welt eingewurzelt fast, dass wir nur noch zufrieden sein können, wenn Gott uns Reichtum gibt? Ein Leben ohne finanziellen Probleme. Naja gut, in dieser Zeit von finanziellen Krisen, dann weiß man auch, wie flüchtig das Geld ist. Kann so weg sein. Aber was wir in Christus haben, die geistlichen Reichtümer, die können wir nicht verlieren, nie verlieren. Jakobus wird in Kapitel 5, wir werden das so Gott wie noch sehen, in Kapitel 5 noch sagen, Reichtum der Reichen ist untauglich, ist verrottet, ist verdorben, ist weg. Aber was wir in Christus haben, aber schätzen wir es noch. Aber dieser niedrige Bruder, der hört es. Rühm dich in deiner Hoheit. Und der Reiche, lass ihm sich bewusst sein, dass sein Reichtum vergehen wird. Denn die Sonne ist aufgegangen mit ihrer Glut und hat das Gras verdorren lassen. So ist der Reiche, wie das Gras. Die Sonne kommt auf und das Gras vergeht. Probleme können in einem Leben kommen. Von der Reiche. Gesundheit. Gesundheitsprobleme. Was kann er dann mit seiner Reichtum? Er kann alle Ärzte besuchen. Der Arzt, der das meiste für ihn bedeuten kann, kann er das meiste Geld geben. Aber wenn er krank ist, kann kein Arzt ihm helfen, wie reich er auch ist. Die Hitze der Sonne, die wirkliche Versuchungen, die kommen. Und dann hilft Reichtum nicht. Das soll der Reiche sich bewusst sein. Dass es alles so vergänglich ist, so vorübergehend. Die Zierde seines Ansehens ist verdorben, so wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die er denen verheißen hat, die ihn lieben. Glückselig der Mann, die Frau, die Versuchung erduldet. Liebe Geschwister, junge Leute, darum geht es hier in diesem Kapitel und in diesem Brief. Versuchung erdulden. Dann wirst du glückselig genannt. Und du bekommst eine Verheißung, eine sehr schöne Verheißung. wenn du erduldest, wenn du erträgst, wenn du ausharrst, dann bekommst du die Krone des Lebens. Die Krone, das Wort für Krone ist hier Stephanos. Ich kenne kein Griechisch, habe ich auch gelesen. Aber es gibt zwei Worte für Krone. Diadem, und das ist die Krone für einen König. Das hat mit Würde zu tun. Diese Krone, Stephanos, die Würde, den Wert dieser Krone, den materiellen Wert dieser Krone, ist gleich null. Aber darin geht es um die Ehre, die damit verbunden ist. Nicht Position wie bei Diadem, aber Ehre, weil da eine Leistung ist, die von Ben Jesus belohnt wird mit Leben. Ja, wir können sagen, wenn wir Gläubige sind, haben wir alle Leben. Hast du recht? Aber hier wird es als eine Belohnung von Herrn Jesus versprochen, an die Versuchung erdulden. Das heißt, wenn der Tag der Dekoration kommt und gesehen wird, was wir gemacht haben, dann wird an denen, die Versuchung erduldet haben, das Leben als eine spezielle Zierde gesehen werden. Dann haben wir jetzt schon das Leben gelebt, das Leben gesehen, das Leben so ausgetragen, wie Gott es gemeint hat, wie er es in dem Herrn Jesus gesehen hat. Und darum geht es Gott in deinem und meinem Leben, dass er an dem Herrn Jesus erinnert wird. Und dann werden wir umso mehr in diesem Tag, wenn der Herr Jesus erscheint, mit ihm erscheinen, und was in ihm zu sehen ist, das Leben wird umso mehr in uns auch gesehen, wenn wir diese Versuchung erduldet haben. Also diese Krone, diese Stephanos, ja, ist eine Sache, die uns ermutigt, auszuharren, weiterzugehen, nicht aufzugeben. Diese Leistung wird er belohnen. Aber was ist das Motiv, die er denen verheißen hat, die ihn lieben? Es geht nicht um Verdienst. Wenn der Herr etwas belohnt, heißt das nicht, dass wir das alles so gut gemacht haben, vollkommen gemacht haben. Denn wir singen das in einem Lied: Was einer von uns an Gutes getan haben, das wird nur durch seine Gnade bewirkt. Aber hier geht es um unsere Verantwortung, die Seite der Verantwortung. Und die haben wir. Und dann kommt es darauf an, dass du und ich wirklich mit, was unsere Herzen angeht, darin wirklich feststehen, wir wollen für Gott, für den Herrn Jesus leben. Gerade wenn wir in Versuchung sind. Und das wollen wir, weil wir ihn lieben. Die Liebe des zum Herrn Jesus. Die Liebe zu Gott, das ist das Einzige, was uns bewegen kann, was uns treiben kann zu dieser Hingabe. Nicht das Gesetz, nur die Liebe. Und ich fürchte, dass viel von den Christen entweder gesetzlich oder sehr gleichgültig als Christen leben, weil sie nicht wirklich der Herr Jesus
lieben. Und wodurch kommt das wiederum? Weil wir uns so wenig bewusst sind, was er für uns getan hat. Dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Wenn das nur lebhaftiger für uns stünde, dann würden wir uns ohne etwas zurückzuhalten, ihm in allem zur Verfügung stellen und sagen, ja Vater, ja Herr Jesus, was du willst, das möchte ich tun. Und dann ist es noch eine andere Art der Versuchung, womit wir zu tun haben. Und das lesen wir in Vers 13 bis Vers 15. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Und wir haben in Vers 2 gelesen, dass wir es für lauter Freude halten müssen, wenn wir in mancherlei Versuchungen fallen. Dann bedeutet das, dass das zwei Arten von Versuchungen sind. Die erste Art der Versuchung, die wir gerade betrachtet haben, ist eine Versuchung von außen, die zu uns kommt, die über uns kommt, woran wir nichts tun können. Wir können das nicht helfen, dass wir krank werden, in meisten Fällen jedenfalls nicht. Oder einen Unfall bekommen, oder arbeitslos werden, oder behindert werden. Wir können das nicht helfen. Aber Versuchungen sind auch da, wenn sie von uns aus kommen. Wenn etwas zu uns kommt, was wir sehen, an Bösem, und was in uns kommt, in unsere Herzen, in unsere Gedanken, was Begierde bei uns bewirkt, wodurch wir zur Sünde kommen. Das ist nicht von Gott zu uns gekommen, das ist von der Welt zu uns gekommen. Und der Welt hat in uns ein Bundesgenosse, in unserem Fleisch. Und das Fleisch wird gereizt und dann kommen wir zu einer Sünde. Und wenn wir sündigen, hat das den Tod zur Folge. Die Begierde ist also die Großmutter des Todes. Ja, die Begierde gebiert die Sünde und die Sünde gebiert den Tod. Die Begierde in uns, das ist, was die Versuchung bewirkt. Und es ist so viel, was auf uns zukommt. Unsere Jugendliche, aber auch auf uns alle kommt es zu. In Anzeigen. Die kommen in Menge zu uns, Anzeigen. Was wird alles uns gezeigt? Was wir brauchen natürlich. So wird es uns vorgestellt. Das brauchen wir. Und wenn du das hast, dann bist du glücklich. Du bist eigentlich ein elender Mensch, wenn du das nicht kaufst. Denn wir haben uns nicht gefragt, was will der Herr? Wir haben unsere Begierde gefolgt. Und gerade in dieser Zeit mit Internet
wo so viele Anzeigen, so viele Angebote so verborgen liegen, aber mit einem Klick auf den Maus so öffentlich werden. Und wir schauen weiter und gehen tiefer und werden mehr und mehr, werden wir abhängig. So fängt es an. Oder das Auto, das ich mir wünsche. Die Anzeige. Du bekommst einen Schlüssel, musst mal versuchen, ob es das Schlüssel ist, was bei diesem Auto gehört. Da hast du das Auto, du gehst. So viele Versuchungen, wo unsere Begierde ansprechen. Oder die Frau, die wir sehen, uns begehren. Und wir kommen zur Sünde, wenn wir das nicht richten. Dann kommen wir zur Sünde. Was machen wir damit? Mit allem, was auf uns zukommt, auf unsere Augen, unsere Ohren. Jakobus sagt, das sind keine Versuchungen, die von Gott kommen. Täuscht euch nicht, die kommen nicht von Gott. Und deshalb müssen wir sagen, weg damit. Radikal darin abschneiden. Nicht auf eingehen. Denn letztendlich wird sie den Tod gebieren. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Irrt euch nicht. Diese Sache von Versuchungen, die von Begierde herauskommen, kommen nicht von Gott. Die anderen Versuchungen, ja, aber diese nicht. Gott ist einer, der gute Gaben gibt und vollkommene Geschenke. Und die kommen von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch der Schatten eines Wechsels. Was er gibt, kommt aus dem Licht und steht in Verbindung mit dem Licht und bleibt immer damit in Verbindung stehen und wird nie in Verbindung mit Sünde und Finsternis gebracht. Gott gibt. Er gibt jede gute Gabe. Was er gibt, ist gut. Das hat zu tun mit dem Geben Gottes. Und auch jedes vollkommene Geschenk, das hat zu tun mit was er gibt. Das ist ein Geschenk und es ist vollkommen. Was hast du bekommen von Gott? Alles, wovon du sagen kannst, das habe ich von Gott. Davon kannst du sagen, das steht in Verbindung mit dem Licht. Wenn du nicht von etwas sagen kannst, das steht in Verbindung mit dem Licht, ist Sünde und das sollst du wegtun. Denn das steht in Verbindung mit dem Finsternis. Bei dem keine Veränderung ist noch der Schatten eines Wechsels. Nach seinem eigenen Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit gezeugt, damit wir eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Warum kann Gott uns gute Gaben geben? Erstens, weil er die größte aller Gaben gegeben hat, seinem Sohn Jesus Christus. Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Aber als wir die dann empfangen haben dürfen, dann heißt es, dass wir eine Art Erstlingsfrucht geworden sind. Dann haben wir das neue Leben empfangen. Dann haben wir das von Gott, was von Gott ist, immer in Verbindung mit Gott bleibt. Aber das haben wir dann innerlich empfangen. Und wie haben wir das empfangen? Weil das Wort der Wahrheit zu uns gekommen ist. Das Wort der Wahrheit ist Gottes Wort. Worin wir gelesen haben, dass wir Sünder sind. Worin ich gelesen habe, ich bin ein Sünder. Und das hat mich auf die Knie gebracht. Und zur Bekenntnis meiner Sünden. Und so hat Gott das neue Leben in mir gepflanzt. Das hat er mir gegeben. Und jetzt habe ich etwas in mir. Und ein jeder von uns, die so von Gottes Wahrheit gezeugt worden ist, hat etwas in sich, was von Gott ist. Aber weiter ist in dieser Welt alles noch von dem Teufel. Die Welt liegt im Bösen. Lass uns das nicht vergessen. Und der tut Sünde. Sündigt vom Anfang an. Und Menschen, die nicht mit Gott in Verbindung stehen, sind noch vollkommen unter der Macht Satans. Aber du und ich, wenn wir uns gebeugt haben vor dem Worte Gottes, vor dem Worte der Wahrheit, das uns gesagt hat, wer wir sind, in uns ist das Neue, was, wenn der Herr Jesus hier auf Erden regiert, überall gefunden wird. Deshalb sind wir eine Art Erstlingsfrüchte, gewisse Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe. Du und ich haben jetzt etwas schon in uns, was, wenn der Herr Jesus hier auf Erden regiert, überall gesehen wird. Und das ist das Leben Gottes, das Leben unter seinem Segen. Und du und ich in unserem persönlichen Leben dürfen schon davon genießen. Das hat Gott uns gegeben. Er hat uns schon jetzt mit sich selbst in Verbindung gebracht. Und was dann hier auf Erde noch alles unter der Sünde ist, darauf sind wir Ausnahmen. Das ist seine wunderbare Gnade. Aber wir leben noch hier. Und wie gesagt, Jakobus ist sehr praktisch. Und sagte er, daher, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören. Langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Das heißt, dass wir uns bewusst sind, dass um das neue Leben wirklich in der Praxis umzusetzen, wir es nötig haben, zu hören. Schnell sein zum Hören. Der Herr Jesus, wir lesen das von ihm in Jesaja 50, dass er jedes Morgen das Ohr ihm geöffnet wurde, damit er hörte, damit er auch wüsste, wie er mit dem Müde reden sollte. Wir müssen zum ersten Mal hören, was er zu uns zu sagen hat. So wie Samuel, sprich, Herr, dein Knecht hört. Das ist das erste Zeichen des neuen Lebens, dass wir hören. Lasst uns deshalb Hörer sein, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wir können so schnell zornig werden, wenn wir Unrecht sehen. Und manchmal ist das auch zu Recht. Aber Paulus warnt uns, dass wir dürfen zornen, aber dennoch nicht sündigen. Denn wenn wir als Menschen zornig werden, dann hat das nichts zu tun mit Gottes Gerechtigkeit. Dann geht es nur um, was uns angetan wird vielleicht. Oder unsere Überzeugung, die wir deutlich machen wollen. Aber Gottes Gerechtigkeit heißt, dass wir uns nicht mit dem Bösen so einmischen, uns damit so beschäftigen, als ob wir schon Richter wären. Das sind wir nicht. Das werden wir auch noch später sehen. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und alles Überfließen von Schlechtigkeit. Das ist Wegtum, Sauberheit, Unreinheit. Alles, was an Schmutzigkeit in dieser Welt gefunden wird, an moralische Schmutzigkeit, weg damit. Und alles Überfließen von Schlechtigkeit. Wirklich, die Welt ist voll davon. Immer mehr kommt es auf uns zu und immer mehr brauchen wir diese Warnung. Lasst uns das gut bewusst sein, dass diese Welt voller Unreinigkeit, voller Unsauberkeit ist. Und dass das uns auch so schnell anklebt, dass wir es wieder hören müssen, legt es ab. Seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer. Täter des Wortes. Hören ist also wichtig, damit fängt es an. Aber dann auch umsetzen in den Tat. Herodes war ein Mann, der hörte auf Johannes. Er hörte ihn gerne, lesen wir. Er sah sein Gesicht im Spiegel. Aber er tat nichts damit. Er drehte sich um, ging weg und wurde der Mörder von Johannes. Und was ist mit uns? Wenn wir das Wort hören, wenn ich das Wort höre, was tue ich? Sage ich es nur oder sagt es was zu mir? Bin ich wirklich bereit, ein Täter des Wortes zu sein? Gott schaut nicht nach Menschen, die nur sagen, ja, ich höre, ich lese viel, ich bin sehr, sehr damit beschäftigt. Darum geht es nicht. Es geht um das Umsetzen in den Tat. Darauf kommt es an bei Jakobus. Zunächst hören, ja sicher, aber danach Täter des Wortes werden. Wer aber in das Vers 25 das vollkommene Gesetz, das der Freiheit nahe hineinschaut und darin bleibt, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird glückselig sein in seinem Tun. Das vollkommene Gesetz, das der Freiheit. Das ist das Wort Gottes in seinem ganzen Großen. Nicht das Gesetz der 10 Gebote, aber es geht um das Gesetzmäßige, das Wort Gottes, wenn wir darin nah hineinschauen, dann bildet das uns. Das macht uns gleichförmig an den Herrn Jesus. Das Wort Gottes hat dann einen Erfolg, das nicht anders sein kann, als das, was das Wort Gottes sagt. Und das ist Freiheit. Der Jesus war der Mensch, der Mann, der in völliger Freiheit lebte. Und das Gesetz Gottes, das Wort Gottes war in seinem Inneren. Aber er tat viel mehr als das Gesetz. Denn nirgends sagt das Gesetz, dass er sein Leben geben solle. Aber er tat es, weil er seinen Vater liebte und uns liebte. Das ist Freiheit. Freiheit ist, das zu tun, was ich gerne tun möchte. Wenn zum Beispiel, als unsere Kinder noch jünger waren, ich zu einem meiner Kinder sagen würde, du darfst diese Kuchen alle aufessen, dann würde das sehr gerne tun. Du sollst diese Kuchen aufessen, müsste ich sagen natürlich. Du sollst diese Kuchen aufessen, dann würde er das gerne tun. Das schließt vollkommen an bei seinem Verlangen, das, was er sich wünscht. Das ist Freiheit. Freiheit ist, das zu tun, was ich wünsche, weil es mir gesagt wird. Das war bei der Jesus so. Seine Speise war, den Willen seines Vaters zu tun. Das war seine Speise. Und das ist auch bei uns so, dass wir das tun in Freiheit, was Gott von uns fragt. Und das schließt vollkommen an dem Wort Gottes, das, was wir zu uns genommen haben. Wenn das Wort Gottes in uns lebt, dann wollen wir gerne das Wort Gottes tun. Das kann dann nicht anders sein. Das ist das vollkommene Gesetz, eine vollkommene Gesetzmäßigkeit. Das wirkt nicht anders. Wenn das Wort Gottes in mir ist, dann komme ich nicht zu sündigen Taten. Das ist unmöglich. Nein, es geht darum, dass es eine Dienst Gottes gibt, nicht durch die Zunge. Wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist nichtig. Es geht nicht um die Zunge. Obwohl die Sprache, das was wir sagen, sehr wichtig ist. Aber wenn es nur Worte sind, nur Worte, dann betrügen wir uns selbst. Dann haben wir in unserem Herzen Gedanken über unsere Zunge, über unsere Worte, die nicht von Gott sind, die nicht mit Gottesdienst zu tun haben. Nein, reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist dieser. Wenn wir wirklich Gott dienen wollen, sagt Jakobus, dann gibt es darin zwei Seiten. Erstens ist es, Gutes zu tun, etwas für arme Menschen, Menschen, die Hilfe bedürfen, zu besuchen, Waisen und Witwen in ihrer Drangsal zu besuchen. Und das geht weiter als nur ein Besuch machen, das heißt auch, dass wir versuchen, uns zu versetzen in ihren Umständen. Es ist schwer, um sich zu versetzen in die Umstände eines Menschen, der Drangsal hat. Trotzdem fragt der Herr es von uns, von jeder von uns, dass wir darüber nachdenken. Was würde es bedeuten, wenn ich so wäre? Zum Beispiel haben wir das auch in Hebräer 13 in Bezug auf die Gefangenen. Die Gefangenen, davon wird auch gesagt, dass wir die gedenken, auch in einer Hinsicht, dass wir mit ihnen mitleben, dass wir versuchen einzudenken, so steht das auch, dass wir auch Menschen sind, die ein Leib haben. Was würde es bedeuten, dass wir keine Freiheit mehr hätten? Ja, wir nehmen uns keine Zeit, um darüber nachzudenken, was andere erfahren. Hier sagt Jakobus es uns. Versuch es mal, dich einzudenken, was es wäre, wenn du alleine wärst, wenn du keine Eltern hättest, wenn du ganz und gar alleine wärst. Witwen, Waisen, Menschen in ihre Drangsal zu besuchen. Wir haben alle gleich viel Zeit oder keine Zeit, weiß ich nicht. Aber was tun wir damit? Es ist wichtig, dass wir uns das mal fragen, weil Jakobus sagt, das ist reiner und unbefleckter Gottesdienst. Und sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten. Jakobus fügt das hinzu, weil es nicht darum geht, dass wir nur Sozialarbeit machen. Menschen in dieser Welt, die helfen auch einander, versuchen auch Gutes zu tun. Aber die tun das meist für sich oder auch ja, für andere, aber auch doch ich bezogen. Aber was uns betrifft, sollte es so sein, dass wir es tun, ohne diese Einmischung von eigenem Interesse. Dass Menschen sagen, du bist doch eine sehr gute Person, du machst das und das. Unbefleckt von der Welt zu bewahren heißt, dass wir nicht weltliche Gedanken übernehmen, weltliches Benehmen übernehmen. Dass die Welt wirklich von uns gesehen wird, so wie Gott ihn sieht. Und ich habe schon gesagt, die Welt liegt in Bösen und wird vom Satan regiert. Also wir sind hier. Wir haben etwas zu tun in dieser Welt und uns von dieser Welt unbefleckt bewahren. Und diese zwei Seiten, sagt Jakobus, das ist das ganze Dienen von Gott. Dann steht Gott zentral. Und wenn er und seine Gedanken auch für uns zentral stehen, wird in unserem Leben der Herr Jesus sichtbar werden. Und über ihn werden wir auch im nächsten Kapitel damit anfangen, was für eine besondere Person er ist und was für ein besonderes Motiv wir in ihm haben, um so für Gott zu leben, so wie Jakobus das erste Kapitel abschließt.